Ich werde heute nichts sagen, weil jedes Mal blamier ich mich wirklich aufs Bodenloseste.
Ich werde dich auch nicht mehr fragen.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallihallo, liebe Vogelfans und Naturbegeisterte. Herzlich willkommen bei Reingezwitschert, dem Vogelpodcast des NABU. Wir freuen uns, dass wir wieder eine Folge mit euch zusammen haben. Und heute sind wir nicht nur zu zweit, nicht nur der Fabian und ich, sondern wir haben noch jemand Drittes im Studio.
Welcome back, Hanna Assil.
Hallo.
Eine altbekannte Gästin.
Kennt ihr alle schon.
Ja, ich wollte jetzt schon fragen, vielleicht erkennen Sie mich schon an der Stimme am Hallo. Vielleicht, ja.
In der Folge 25 nämlich, bei Bird Vacation, Reise zur Meise. Und in der Folge 55, Weisheiten, Vogelsprüche und Gerüchteküche. Und jetzt in der Folge 65, immer Folgen mit 5.
Ja, es ist verrückt, oder?
Ja, guck, da ist ein System drin.
Da ist ein System drin. Das letzte Mal hatten wir Weisheiten. Ich habe da eine gefunden, und zwar: Ist eine zweistellige Folge mit dem einer 5 dein Ziel? Hast du 50% Chance auf Hanna Assil.
So schön.
Das ist ja die Statistik. Süß.
Geil. Da müssen wir mal ausrechnen, wann die nächste wäre.
Gut, dass ich mir meine Arbeitszeit nicht aufschreibe für sowas.
Aber apropos 65, du hast uns doch wahrscheinlich einen unnützen Vogelfakt mitgebracht zur Zahl.
Sonst würde ich mich gar nicht in dieses Studio trauen, Martin. 65 Meisenarten gibt es auf der Welt.
Natürlich.
Und zwar, passend, ne, heute. Nur die eigentlichen Meisen sind gemeint, also die Familie Paridae. In Deutschland gibt es 6 Arten, die Kohlmeise, die Blaumeise, Tannenmeise, Sumpf- und Weidenmeise. Habe ich irgendeine Meise vergessen?
Also Entschuldigung, die wichtigste, die Haubenmeise.
Genau, das sind alle 6. Schwanz-, Beutel- und Bartmeisen gehören nicht dazu. Das sind eigentlich keine Meisen, sondern eigene Familien.
Schön, das ist doch mal ein cooler Fakt.
Danke, danke.
Ja, Meisen sind auch so Vögel, die findet irgendwie jeder cool und irgendwie jeder kennt eine Meise, oder?
Ja, also ich glaube, Meisen kennt man präsent ziemlich schnell, ne?
Absolut. Und ich meine auch so Kohl- und Blaumeisen, wie schön die sind. Ja. Wir sind es so gewohnt, weil die so häufig sind.
Taubmeisen.
Aber ich würde sagen, die sieht man so seltener, dass man noch denkt, wow. Und bei einer Blau- und Kohlmeise aber auch, die sind so süß, die sind so schön.
Mhm.
Wären die seltener, würde man, glaube ich, dann viel mehr auch Wind drum machen. Ja. Naja,
stimmt.
Meisen sind süß. Kommen wir zur Einsendung, bevor wir hier abmeisen. Und zwar zur Windenergie gab es da Einsendungen. Und zwar so
mehrere.
3, 4, würde ich sagen. Und das ist ein komplexes Thema, wo wir im Podcast natürlich immer nur begrenzt Zeit haben, das zu beleuchten. Deswegen schon mal an der Stelle ein Verweis auf nabu.de. Und wir werden natürlich auch nochmal separat, hatten wir ja damals schon angekündigt, auch speziell was zu Windkraft machen. Das ist ja doch ein Spannungsfeld, ist auch oft zwischen Vögeln, zwischen Naturschutz und Klimaschutz. Das sollte es nicht sein. Und ein bisschen Feedback wollen wir aber auch schon an der Stelle geben.
Genau, und es kamen nämlich ein paar Fragen von euch, zum Beispiel, warum wir Windenergie im Wald nicht behandelt haben oder besprochen haben. Das stimmt, das war nicht Teil der Episode, ist aber ganz wichtig, denn es werden immer mehr auch forstliche Flächen geprüft für Windenergieanlagen. Und im Schnitt hat eine Windenergieanlage einen Flächenverbrauch von 1 Hektar, was ja schon relativ viel ist. Und natürlich ist es auch so, im Wald erhöht sich das Potenzial für Konflikte. Also da sind einfach viel mehr zu erwarten. Und hier geht es vielmehr auch darum, naturverträgliche Standorte auszuwählen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Und natürlich muss man auch immer abwägen, wenn man Wald rodet für Windenergieanlagen, dann hat man natürlich auch einen negativen Effekt auf Klimaschutzziele. Ne? Also da müssen wir schauen, dass wir keine naturnahen alten Wälder abholzen, sondern wenn überhaupt, dann vielleicht eher die Forste, also die industriellen Forste in Betracht ziehen. Das war ein Punkt, aber den werden wir dann in dieser separaten Folge sicherlich auch nochmal näher beleuchten. Und dann gab es natürlich auch noch den Punkt, dass nicht nur Vögel zu Schaden kommen an Windenergieanlagen, sondern auch Fledermäuse, und das zu gar nicht geringen Zahlen. Es gibt Statistiken, dass pro Jahr und pro Windrad 12 bis 14 Fledermäuse verenden, also zu Tode kommen an so einer Windenergieanlage. Und nicht nur das, es gibt ja auch Veränderungen der Landschaft. Ne? Also vor allem Arten, die im Offenland jagen oder an Randstrukturen wie an Waldrändern, die sind gefährdet bei solchen Windenergieanlagen. Und vor allem geht es da auch um den Lebensraumverlust und Veränderung. Ne? Also so ein Einschnitt in den Wald macht ja was mit dem Lebensraum. Und nicht zu vergessen, es gibt sehr viele wandernde Fledermausarten, die auf ihren Zugwegen auch in solche Anlagen geraten können.
Das Ganze ist dann natürlich auch in den Bundesländern überall noch verschieden. Und wie gesagt, dazu gibt es aber noch mal mehr Infos. Danke auf jeden Fall für euer Feedback. Und ich würde sagen, damit kommen wir zu dem Vogelnews.
Die Vogelnews.
Da hat Martin uns das mitgebracht. Hanna und ich sind schon gespannt. Ich kann aber schon mal den Titel vorlesen. Henne oder Ei, Kraniche sterben massenweise an Geflügelpest. Klingt recht traurig und ist natürlich ein Thema, was ihr da draußen vielleicht auch schon mitbekommen habt. Wir haben das jetzt erst in der Folge, in Anführungsstrichen, weil wir ja auch immer ein bisschen zeitversetzt aufnehmen. Also da euch nicht wundern, falls mal irgendwie ein Thema nicht brandaktuell, das nehmen wir dann natürlich auf, aber ein bisschen zeitversetzt.
Genau, und wenn ihr da etwas mehr auf dem aktuellen Stand sein wollt, dann schaut immer mal beim Kranichticker vorbei auf nabu.de. Dort berichten wir auch über die Vogelgrippe unter anderem. Ja, und es geht natürlich um den Ausbruch bei den Kranichen in Deutschland und in ganz Europa. Im Oktober hat das angefangen. In Deutschland wurden die ersten toten Kraniche aufgefunden. Und inzwischen, und das ist der Stand 13. November, sind in Deutschland über 15.000 tote Kraniche aufgesammelt worden. Und das hat sich dann leider auch verbreitet nach Frankreich, wohin sie ja dann ziehen letztendlich. Dort sind es Stand heute oder Stand gestern 6.500 tote Kraniche und auch in Spanien mindestens 1.000 tote Kraniche. Also ich vermute, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann werden die Zahlen noch etwas höher sein. Aber es ist auch so, dass aktuell anscheinend das Infektionsgeschehen etwas abflacht, was ja schon mal eine gute Nachricht ist. Aber wir müssen schauen, wie geht das weiter und vor allem auch, wie geht das zukünftig weiter, weil die Vogelgrippe wird uns immer wieder begleiten. Wir hatten das schon 2021, 22 auf Helgoland und in den Jahren davor auch viel bei Wildgänsen, bei verschiedenen Arten. Aber um das nochmal in den Kontext zu rücken, jährlich kommen ungefähr 400.000 Kraniche über Deutschland beim Zug vorbei und 12.500 Paare gibt es in Deutschland, Brutpaare. Wie ist das in Österreich, Hanna? Habt ihr da auch Kranichzug?
Also, ja, Kranichzug haben wir. Das ist aber natürlich eine andere Zugroute als die in Deutschland. Deswegen haben die bis jetzt zumindest noch Glück. Also es gibt noch nicht so viele bekannte Fälle. Aber ich muss auch sagen, dass es in Österreich ziemlich schnell so eingedämmt worden ist. Also seit 3. November gibt es irgendwie im gesamten Bundesgebiet das als Risikogebiet gemeldet worden, obwohl es erst 21 Nachweise gab von der Vogelgrippe. Und dann gab es eben für die ganzen Betriebe von Geflügelzucht und keine Ahnung was, die Empfehlung, dass die halt nicht rausgehen sollten. Und ich glaube, dass wir da noch gut so
Die Kurve gekriegt haben.
Also ich kenne auch jetzt nicht irgendwie Meldungen von Kranichen. Das sind eher Schwäne, die verendet waren. Genau, und auch nur in 3 Bundesländern, soweit ich weiß. Und nicht in dem, ich muss jetzt nochmal nachgucken. Ja genau, es ist nicht in dem Bundesland, wo bei uns die Kraniche rasten, weil das ist im Burgenland und da gab es keine Nachweise.
Das ist gut.
Ja. Und dazu muss man ja auch sagen, bei euch in Österreich sind das ja wahrscheinlich die, die aus dem Baltikum, Süd- oder Finnland und Ostrussland kommen, die also Richtung Ungarn ziehen und Israel dann und so weiter.
Genau, aber es ist anscheinend auch so, was ich auf der Zugkarte gesehen habe, dass die sich dann manchmal auch wieder mit der deutschen Population so Richtung Frankreich irgendwie wieder vermischen, weil man da so Abgänger hat.
Es gibt genauso, so eine neue Route, ja.
Genau, genauso wie sie teilweise auch vom selben Ursprungsgebiet kommen, nur dann halt 2 verschiedene Wege nehmen. Aber es hat sich jetzt echt die letzten Jahre hat sich die Zugroute schon bei uns deutlich verändert, weil dieses Jahr sind sie wirklich bei mir über Graz drüber gezogen und sogar meine Mama hat mich angerufen und hat gesagt, da ziehen so viele Kraniche drüber, das hat sie ja noch nie erlebt und bei mir auch wirklich direkt übers Haus, also das war dieses Jahr echt ein ganz besonderes Jahr, also es war echt heftig.
Und das Gefühl, es war viel los und wo du gerade Ungarn sagtest, da gab es vor 2 Jahren auch so einen größeren Vogelgrippenfall, so im Portobudgie-Tal. Ich hoffe mal, ich spreche das richtig aus.
Portobudgie,
sowas. In Puster waren 20.000 bis 30.000 tote Kraniche. Das war schon sehr viel. Wir hoffen, dass wir da mit den Zahlen nicht rankommen. 2021 hatte ich mal geguckt, in Israel gab es auch so ein größeres.
Im Hulatal, genau.
Im Hulatal, ein größeres Event mit 8.000 Kranichen. Also es ist natürlich, wenn sich die Vögel sammeln, kann sich das schnell übertragen, wird natürlich auch mal viel diskutiert. Woher kommt das jetzt? Bringen das die Wildvögel? Bringen das die Geflügelzuchten? Das ist immer ein heißes Thema. Da gibt es ein paar Leute, die sagen, ja, es kommt eigentlich immer aus Geflügelzuchten. Und wenn es dann Vögel trifft, die irgendwie gerade in so Gruppen sind, Koloniebrüter, große Rastbestände, dann bricht es eben da sehr stark aus.
Ja, also was man auf jeden Fall festhalten kann, es ist nicht so schwarz-weiß. Man kann nicht genau sagen, kommt es jetzt wirklich aus den Geflügelbetrieben, aus den Wildvögeln. Das Virus gibt es schon sehr lange in Wildvögeln, aber es gibt verschiedene Formen, welche die weniger krank machen als andere. Und da muss definitiv noch sehr viel mehr Forschung passieren. Und ja, wie gesagt, wir müssen da eine eigene Episode mal zu machen.
Absolut, ja. Vogelgrippe steht bei uns auf dem Programm. Auch solche Fragen wie, darf ich jetzt zu Hause noch füttern? Kann ich mich anstecken mit der Vogelgrippe? Darf ich noch eine Feder anfassen oder so? Genau. Darf ich einen toten Vogel anfassen? Das kann man schon mal sagen. Mach's nicht.
Besser nicht. Besser Abstand halten, genau. Auf jeden Fall die Ämter benachrichtigen. Und an der Stelle können wir auch schon mal sagen, die normale Gartenvogelfütterung ist okay. Könnt ihr also weitermachen. Ihr beachtet ja ohnehin die Hygienemaßnahmen, die erforderlich sind.
Habt ihr da tote Vögel, dann stellt es natürlich ein. Achtet auf Hygiene, was Martin schon gesagt hat. Also die ganzen Singvögel sind wohl nicht betroffen oder man hat es nicht nachgewiesen. Kann auch sein, dass sie relativ symptomfrei bleiben. Da ist auf jeden Fall, das ist soweit okay an dieser Stelle.
Ja, und wenn ihr mehr dazu lesen wollt, dann schaut doch mal beim Kranichticker vorbei. Den verlinken wir euch in den Shownotes.
Thema der Woche.
Kommen wir nun zu unserem Hauptteil und an der Stelle auch nochmal offiziell. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, euch jetzt auch mal so in Farbe zu sehen. Also total. Live und in Farbe.
Sonst? Ja, wir haben uns rangetastet. Erst mit Bild und Ton und dann jetzt live.
Dann zwischendurch nur Ton und stimmt. Dann jetzt wieder Bild, Ton, ja. Farbe. Ja. Echt. Freut uns sehr. Vielleicht nochmal kurz für die, die jetzt nicht sofort wissen, ach ja, Hanna Siegels ist doch die, ach, was ist das? Was ist das jetzt eigentlich? Reiseleitung, Ranger.
Ein Phänomen.
Fotografin, Influencerin. Also,
das Wort wollen wir nicht hören.
Ja, vor allem nicht Vogelinfluencer.
Sinnfluencer,
wo wir bei Vogelgruppe gerade schon waren,
schön.
Wollen wir nicht
Influencer. Ja, dann sag doch mal, was machst du denn als Sinnfluencerin?
Das ist eine gute Frage. Nein, es ist immer so schwierig zu beantworten, ja, was machst du? Ich mache ganz viel, aber ich glaube, so meine Kernkompetenz ist, dass ich Wildtierfotografin bin. Und damit so, ja, viel Naturwissen irgendwie schön verpackt mit Fotos. Ich bin auch Reiseleiterin, ich mache Fotoreisen, mache YouTube und schnupper überall so ein bisschen rein. Aber also es hat eigentlich immer mit Wildtieren oder Natur zu tun, alles, was ich mache.
Und du nimmst so viele Leute dann auch dahin mit, ob es jetzt als Reiseleitung in Person ist oder digital über YouTube, über Instagram, also... Ich glaube zuletzt Ungarn, Kanada, wenn ich das richtig im Kopf habe, Skandinavien.
Ja, das letzte Weite war Skandinavien und genau, Ungarn war ich auch eine Woche.
Ja,
genau.
Sehr, sehr schön. Also schaut doch gerne mal bei Hanna vorbei, schon mal an der Stelle, bei Instagram, bei YouTube. Da werdet ihr gut unterhalten. Das kann ich so,
hoffentlich,
kann ich so sagen.
Das kann ich auch bestätigen.
Sehr gut.
Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen, wir haben es gar nicht in der Einführung gesagt, worüber wir heute reden, oder? Mhm. Also ihr werdet es in dem Titel gelesen haben. Es geht um das Thema Mythologie und ne, die Ultras werden jetzt sagen, klar, habt ihr ja bei den Weisheiten schon am Ende gesagt, wir müssen nochmal Mythologie machen.
Aber jetzt ist soweit.
Und bevor wir dazu kommen, kommt jetzt unsere kleine Werbung.
Jetzt kommt Werbung.
Habgierige Elstern hier, Aasgeier dort. Aber jetzt zur Wirklichkeit, bei dieser Bank geht es nicht um Mythen, sondern um Menschen und die Umwelt.
Ja, und damit flattern wir mal raus aus der bunten Vogelwelt und landen kurz auf einem Ast im Alltag. Denn viele von euch kennen es vielleicht, ihr wollt was Gutes tun, ihr wisst aber nicht so genau wie oder wo. Und das geht jetzt ganz leicht, nämlich mit dem nachhaltigen Girokonto der GLS Bank. Denn seit 1974 stehen bei der GLS Bank Mensch und Umwelt im Mittelpunkt, eben nicht nur der Profit.
Die GLS Bank bedeutet Banking, das für mehr sorgt als nur für Gewinne, für bezahlbaren Wohnraum, für Bio-Lebensmittel, für erneuerbare Energien und eben auch für den Schutz, damit der Umwelt und der Tiere.
Das GLS-Konto ist kostenlos für unter 18-Jährige und bis einschließlich 27 bezahlt ihr nur 1,50 Euro monatlich. Inklusive erhaltet ihr die einzigartige Holzkarte, das finde ich sehr cool, und die Banking-App vom Testsieger. Und bis zum 31. Dezember 2025 spendet die GLS-Bank für jedes neue GLS-Girokonto Bio-Saatgut für 10 Quadratmeter Blühstreifen. Und zwar an die Bio-Landwirtinnen und Landwirte, die sie finanziert hat.
Finde ich ein sehr cooles und sehr konkretes Projekt. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, wenn man diese Holzkarte rausholt, ist man zumindest, wenn man in so einer Ökorunde sitzt, immer so der Coole.
Der Cool.
Habe ich schon
gesehen.
Da muss
man auch bezahlen.
Ja.
Also, ihr hört, eröffnet jetzt euer GLS-Konto und wirkt sozial und ökologisch. Der Kontowechsel geht einfach und schnell. Alle Infos dafür findet ihr unter gls.de/konto-aktion.
Ende der Werbung.
Und damit steigen wir ein in den Hauptteil. Ich sehe hier schon zwei Gesichter, die sehr bereit sind. Ich freue mich drauf. Vielleicht kurz. Wir reden über das Thema Mythologie. Nicht zu verwechseln mit Mykologie.
Das sind nämlich du bist gut.
Pilze. Auch nicht zu verwechseln mit der Myrtologie. Wisst ihr, was das ist?
Hat es was mit der Myrte der Pflanze zu tun?
Ja, richtig. Das ist die Wissenschaft von Myrtenpflanzen.
Ich dachte gerade an die Myrte. Gab es die nicht auch bei Harry Potter?
Ja, ganz ja, auch.
Die das passt wieder zu Mythologie. Aber
ja, total,
nicht.
Total. Witzig ist, wenn wir jetzt bei Mythologie auch schon sind, Myrte ist das Symbol der Jungfräulichkeit und der gesunden Kinder. Das passt ja irgendwie nicht zusammen.
Aber da können wir gleich einen Mythos dazu packen.
Sehr gerne.
Weil da gibt es ja wirklich einen Vogel, der auch so ein bisschen dafür steht. Und das ist ja der Storch.
Mhm, ja.
Weil man sagt ja, der bringt die Kinder. Also wenn man einen Storch sieht, dann war das früher für ja, Familien, die gern ein Kind haben wollten, immer so ein Zeichen, okay, jetzt hat es funktioniert. Und kennt ihr auch den Storchenbiss?
Nee.
Ja, der, das ist doch im Nacken der Kinder, ne? Das
ja.
Ist dieser rote Fleck, so. Stimmt.
Ich habe tatsächlich auch einen, aber nicht am Nacken. Mich hat er an der Hand genommen, der Storch. Also ich kam auch vom Storch. Vielleicht mag ich deswegen Vögel so gerne.
Ja, und das ist ja schön.
Was ist der Hintergrund des Storchenbiss? Wird man
da
irgendwie rausgezogen?
Ich glaube, das hat man echt. Also es gibt einfach Kinder, die rote Flecken haben.
Einfach, okay.
Das sind eigentlich so Feuermale.
Okay.
Und ich glaube, das hat man damals mit der Mythologie verbunden und hat gesagt, ja, das ist da, wo der Storch die Kinder gehalten hat. Und das ist der Storchenbiss, weil das eben mit der Geburt schon da war und nicht erst gekommen ist.
Spannend. Spannend.
Ich glaube, das ist auch nicht immer persistent. Also manchmal verschwinden die, glaube ich, auch wieder. Ne? Aber was da jetzt medizinisch hintersteckt.
Ja, okay, okay. Ja, ich hatte noch zwei. Fällt mir gerade ein. Myologie, das ist nämlich die Muskelkunde.
Myo, ja, stimmt.
Und die Myrmezologie. Das ist die Lehre der Ameisen.
Okay.
Ah, so. Ja, Myrmekot, ja, stimmt.
Die Mythologie dagegen ist die, ich zitiere, Gesamtheit der mythischen Überlieferungen, der Mythen, Sagen, Dichtungen aus der Vorzeit eines Volkes, sowie deren wissenschaftliche Erforschung. Und das machen wir heute auch. Und man fragt sich so ein bisschen, ja, Vögel, passt das? Und ja, Vögel tauchen ständig auf in der Mythologie. Warum ist das so? Symbol der Freiheit, irgendwie Verbindung zwischen Erde und Himmel.
Mhm. Liegt irgendwie nah, ne?
Bis auf die Strauße und Pinguine und Co.
Also als Tiere, die man regelmäßig im Flug sieht, also Fledermäuse, na gut, das sind halt nachtaktive Tiere, ne? Aber ja, sie leben am Boden und sie leben im Himmel gleichermaßen. Also da fällt das schon irgendwie auf, dass da vielleicht so eine gewisse Verbindung zum Göttlichen da ist auch, ne?
Genau, man hat sie ja immer entweder als göttliche Wesen gesehen oder eben als Botschafter für die Götter, die halt die Infos hochbringen.
Absolut. Dazu noch sowas wie Stärke, wenn ich jetzt an so einen Adler denke. Oder die Stimmen natürlich auch, gerade in der Literatur auch ganz viel natürlich. Mhm. Lerchen, Nachtigall. Und auch so das Mystische, ne? Die Eulen.
Mhm.
Gut, an die ganzen Nachtschwalben hat vielleicht noch niemand gedacht, aber die Eulen, das ist schon mystisch, gebe ich zu. Finde ich auch.
Ja, ich glaube, bei Eulen kommt noch dazu.
Da kommt ganz viel dazu.
Ja, aber ich finde, bei Eulen ist immer noch so dieses flache Gesicht, also die nach vorne gerichteten Augen, die dich direkt so anstarren, also mit beiden Augen. Oftmals ist ja so, ein Vogel guckt dich nur mit einem Auge an, aber die Eulen, die schauen dir ja ins Gesicht und die haben auch irgendwie sowas Menschliches, finde ich. Der Schnabel wirkt so ein bisschen wie eine Nase. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass man da, wenn man nachts ja so einen Vogel sieht, schon irgendwie das Grauen kriegt.
Die mustern dich auch, ne? Also das schon, da gibt es auch in Bestimmungsbüchern sowas wie ernster Blick, erstaunter Gesichtsausdruck oder sowas.
Stimmt.
Es sind doch tatsächlich eine der wenigen Vogeltieren, also die einzigen, die halt wirklich eine Mimik haben, weil die quasi Augenbrauen bewegen können und dadurch eine Mimik entsteht. Und man hat auch früher gesagt, weil sie lautlos waren, du hörst sie ja nicht beim Fliegen, dass die eben wirklich so wie Geister sind, weil ja ein Rabe oder so, zwar auch oft in der Mythologie verankert, aber die hörst du halt. Und eine Eule ist halt einfach still.
Aber das finde ich interessant mit der Mimik, das stimmt, das ist mir noch nie so direkt aufgefallen.
Ja.
Aber ja, sie machen ja manchmal so ganz kleine Augenschlitze, manchmal ganz große Augen.
Während sie die Augen dabei nicht verdrehen können. Ja. Also sie
stimmt.
Schielen oder sowas können Eulen nicht. Die Augen bleiben ziemlich, die bleiben starr und das gleicht sie dann eben durch Kopfbewegung, durch einen sehr elastischen Kopf.
Und sie machen ja auch dieses Augenzwinkern, was so sehr menschlich aussieht, aber glaube ich eher eine Abwehrreaktion ist.
Und blinzeln müssen die natürlich auch. Okay, bevor ihr jetzt hier euch das zu gemütlich macht, habe ich natürlich auch ein kleines Spiel für euch mitgebracht. Und zwar spielen wir sowas wie Wer bin ich?
Oh Gott.
Also, ich erzähle quasi was über einen Mythos und ihr ratet gerne, was für ein Vogel das ist. Ihr könnt ja, wenn ihr es wisst, nicht direkt reinschreien, weil das die Zuhörer dann auch ein bisschen
wir
raten können.
Wir schnipsen so ganz laut in der Schule in der ersten Reihe.
Das oder wir lassen die erstmal ausreden, ja.
Nein, ihr könnt ja ein kleines Geräusch machen. Das ist okay, dann wissen alle, ihr wisst es, aber jeder kann auch mit selbst raten. Okay, fangen wir an. Bei der ersten Runde würde ich Wörter sagen. Benno Vogel. Fox. Erneuerung.
Aha.
Asche.
Okay.
Okay, ja.
Feuer.
Wir beide nicken schon.
Wiedergeburt. Ja. Vor allem euer Gesichtszug so ein Benno Vogel, hä? Und dann so Asche, Eier,
genau.
Okay, um wen geht's?
Um den Phönix.
Richtig. Der Phönix, ein sehr alter Vogel aus der Mythologie, vermutlich aus Ägypten. Da hieß er dann Benno Vogel, später dann aber auch von den Griechen und den Römern übernommen. Steht eben, was ich gesagt habe, auch Wiedergeburt, ne? Und Sterblichkeit. Und kommt eben nicht nur also bei Harry Potter vor. Der Mythos sagt auch, er verbrennt sich selbst auf einem Altar und schlüpft dann in einem Nest aus duftenden Kräutern aus seiner Asche wieder und geht in die Freiheit.
Weiß man denn, ob dieser Phönix einer realen Vogelart zugrunde liegt oder ist das so eine Mischung?
Ich glaube, das ist so eine Mischung. So ein bisschen Geier und Co.
Weil oft sieht man ja auf so bildlichen Darstellungen auch so faunähnliche Federn.
Ja. Es ist oft eine Mischung. Was auch eine Mischung ist, es gibt noch einen chinesischen. Also es ist quasi der westliche Phönix und es gibt auch noch einen chinesischen Phönix.
Der hat dann Drachenkopf.
Der nennt sich Feng Huang. Ja, der sieht aus wie so eine Mischung aus so Sekretär, Geier, Pfau, so. So ein bisschen vielleicht am ehesten kann man sich das vorstellen wie so ein Sekretär oder Kranich so ein bisschen. Und der gilt als, also der verbrennt sich nicht, der gilt als das Symbol für, wie auch der Name Martin, für Vollkommenheit.
Ja.
Und ganz interessant bei dem, der ist das Symbol der Kaiserin geworden. Der Kaiser wird durch einen Drachen oft symbolisiert und die Kaiserin durch diesen Feng Huang.
Aber es gibt so eine Pflanze, die das kann. Also da verbrennt erst alles. Und aus der Asche kommt dann diese Pflanze, die auch irgendwie so rot oder pink ist.
Ist das nicht Südafrika?
So ja, Südafrika.
Genau, Vegetarien auch. Proteazen,
genau. Also sehr viele, die sogenannten Pyrophyten heißen sie. Also die Pflanzen, die daran angepasst sind, dass sie regelmäßig abbrennen und dann tatsächlich wieder aus dem verbrannten Boden herauswachsen.
Genau, und weil die halt so eine krasse Farbe haben, sehen die Vögel die sofort. Dann wird es cool.
Das, ja,
und die kann nur leben, wenn wirklich mal ein Feuer fegt.
Ja, ja. Okay, nächste Runde, bevor wir hier in den Pflanzen-Talk kommen. Um welchen Vogel geht es hier? Wer 1000 von mir faltet, dem wird ein Wunsch erfüllt.
Ja.
In Nordeuropa galt mein Ruf früher lange als Rückkehr des
Lebens. Jetzt, ja gut.
Um den haben wir heute schon mal gesprochen.
So ist es.
Nämlich um den Kranich. Genau. Steht auch was in meinem Büchlein drin, nämlich genau das mit den Origami. Deswegen wusste ich das sofort.
Ja, perfekt. Hat dann nämlich so ein kleines süßes Booklet, was sie uns auch mitgebracht hat. Und da findet ihr ganz viele, ist sehr, sehr süß. Müsst ihr mal vorbeischauen. Beim Booklet. beim Internet.
Ja, bei dir im Shop. Ne? Du bietest es ja auch an, ne?
Ja.
Runde 3?
Mhm.
Okay. Eine Geschichte, die was mit Schöpfung zu tun hat. Welcher Vogel ist gemeint? Als Gott die Vögel schuf, verteilt er ihnen nacheinander die Farben aus seinem Malkasten. Der kleine Piep war jedoch der Letzte in der Reihe. Und als er endlich an der Reihe war, war fast keine Farbe mehr übrig. Also tauchte Gott den Pinsel in alle Reste, die noch auf der Palette klebten, und sprenkelte den Piep bunt, ein wenig rot, etwas gelb, ein Hauch weiß und schwarz.
Also Hannah hat gleich genickt, ziemlich schnell.
Ja.
Ich stehe immer noch auf dem Schlauch.
Gehen Sie über die Farben vielleicht? Rot,
er mag
gelb.
Sonnenblumen sehr gerne.
Ah.
Also so Sonnenblumenfelder im Herbst.
Heimische
und
Art, okay. Mhm. Ah ja, okay. Ich habe schon mal zusammen mit
gehört.
Christus gehört.
Ja, ja, da
gibt
es auch eine Geschichte.
Da kenne ich einen anderen Vogel.
Aber er hat auf jeden Fall ein rotes Gesicht.
Und der zwitschert wunderschön.
Ja,
ja. Ja.
Mögen wir auch alle. Es ist der Stieglitz.
Genau.
Richtig. Perfekt. Ja, um den geht's. Und ja, der hat auch noch andere Geschichten. Kommen wir gleich zu. Runde 4, eine habe ich nämlich noch. Wo das Piep listet, kommt Frieden ins Haus. Die Eheleute leben in Glück und Frieden. Oder, das ist eine ähnliche Geschichte, zum Thema Hochzeit. Wenn ein Brautpaar aus der Kirche tritt und zuerst ein Piep sieht, wird die Ehe eine glückliche sein.
Okay, Hannah nickt immer gleich.
Ja, aber es können jetzt zwei Vögel sein.
Ja. Welche
machen die Lebensnester? Nee.
Nee.
Okay, falscher Weg.
Keine Schwalbe?
Keine Schwalbe.
Nö, ich wäre jetzt eher entweder, kann ich schon sagen? Wollt ihr
ja,
noch rein?
Ja,
also
kannst du sagen.
Wegen dieser Ehe und so, da wäre ich ja bei der weißen Taube, was aber nicht so ist. Ich war tatsächlich beim Rotschwanz, weil es da ganz viele Sachen über, wenn der bei einem zu nisten beginnt, gibt.
Nah dran. Ach, also es gibt über diesen Vogel, es ist das Rotkehlchen.
Okay.
Und den Rotschwanz, ganz, ganz ähnliche Geschichten. Ja. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt mal eine offene Runde, weil ich weiß, über den Rotschwanz hast du auch was zu erzählen.
Ja, aber das ist eher eine Weisheit.
Eine Weisheit?
Ich weiß nicht, ob wir das nicht eh schon bei der Bauernweisheit hatten, aber ich habe was über das Rotkehlchen.
Okay, ja dann erzähl.
Also das Rotkehlchen ist anscheinend auch, vielleicht auch deswegen in Bezug auf Ehe, dass du diese Weisheit hat, Weisheit sag ich ja schon, diese Mythologie hattest.
Ich habe die Weisheit aber auch.
Ja,
mit Löffeln gefressen. Mit Löffel gegessen.
Nee, aber man sagt ja, dass das Rotkehlchen den roten Fleck eigentlich von Jesus hat, weil als der Jesus ans Kreuz genagelt war, hat er zuerst gezwitschert, um ihn zu trösten, und dann hat er die Dornenkrone, also hat Jesus von der Dornenkrone befreit, und da ist ein Blutstropfen auf den Hals gekommen und dadurch ist es das Rotkehlchen.
Und Jesus sprach: Zum ewigen Gedächtnis, liebes Vöglein, sollst du und deine Nachkommen das rote Flecklein auf der Brust behalten, und die Menschen sollen euch Rotkehlchen nennen.
Mhm. Und ich meine, dass eine ähnliche Story auch für den Stieglitz kursiert und deswegen eben dieses Gesicht so rot ist.
Ja, die gibt's auch. Also fand ich auch spannend, dass es das über beide Vögel gibt. Also beim Stieglitz genauso, der versuchte einen Dorn aus der Dornenkrone zu ziehen und dabei spritzte Blut aus seinem Kopf und die Stirn färbte sich rot. Mhm. Jetzt können wir das ja mal ornithologisch betrachten. Das war mein Buch hier. Wahrscheinlicher ist der Stieglitz. Also wer steht denn mehr auf Dornsträucher, definitiv.
Ja.
Stieglitz.
Na, vor allem, es ist auch logischer, dass man den Blutstropfen dort hat, wo man mit dem Schnabel.
Ja, statt auf der Brust.
Ja.
Wir werden es nie erfahren.
Nee,
aber das
schön.
Rotkehlchen, na, singen beide schön. Aber das Rotkehlchen sitzt halt eher dann irgendwo so auf einer Warte und zwitschert einem was vor.
Das klingt aber ja, traurig. Vielleicht waren in der Dornkrone Karten drin, wilde Karten.
Okay, ich glaube, das Gespräch müssen wir hier nicht weiterführen. Ich habe noch was zum Rotkehlchen gefunden. Und zwar erinnere ich mich eben daran, dass du das über den Rotschwanz erzählt hast, dass denken Menschen aus Estland oder Schweden, oder daher kommt die, das werden sicherlich nicht alle Menschen da denken, wenn ein Rotkehlchen unter einer Kuh durchfliegt, werde diese rote Milch geben.
Oh, also eher ein schlechtes Zeichen. Ne?
Ja, und sowas hast du, glaube ich, auch beim Rotschwanz erzählt. Ne?
Genau, da haben früher die Bauern gesagt, dass die rote Milch halt an den Rotschwänzen liegt und nicht an einer Euterentzündung.
Ja, es war aber vermutlich eher die Euterentzündung.
Aber
ja,
da sieht man auch wieder, wie wichtig es ist oder wie eng verknüpft Mythos und Bauernweisheiten sind, weil das kommt natürlich alles irgendwo her und findet man halt meistens in der Mythologie wieder.
Oh, ich bin gerade mit dem Gedanken gefangen, rote Milch. Boah, also Muttermilch zu trinken von einem Tier ist ja sowieso schon die eine Sache. Also die auch noch. Okay, egal. Ich lese euch mal lieber was vor. Ich habe hier nämlich so
ein kleines. Was hast du denn da für ein Buch
ja,
eigentlich?
Ja, ich habe hier ein Buch und das nennt sich Die Vögel im Volksglauben.
Ich brauche das und auch, aber es schaut uralt aus.
Ja, ja. Aber es ist, also diese Folge könnte auch, wir könnten reingezwitschert in einen reinen Mythologie-Podcast umwandeln, weil, also jede Vogelart.
Ich suche
einen
Podcast.
Ja, das könnte deiner werden. Okay, ich lese euch jetzt mal was vor. Und zwar schrieb der Albertus Magnus 1755: Wenn man Federn aus dem rechten Flügel einer Amsel mit einem noch ungebrauchten roten Faden umbindet, so kann niemand im Hause schlafen. Dieser Glaube war früher auch im Simmental und in Frankreich verbreitet und herrscht noch heute in Thüringen. Mhm. Also alle, ihr ist gerade aus Thüringen.
Ja, ja, schreibt uns mal, ob ihr das kennt, ob bei euch auch solche Fäden mit Federn hängen.
So, es geht weiter. Um die Zauberkraft der Amsel auszunützen, nehme ein Mann, der gegen die Treue seiner Frau Verdacht hegt, den linken Flügel einer Amsel und lege diesen unter die linke Brust der schlafenden Frau.
Natürlich nur so rum.
Ja.
Genau.
Logisch.
Klar. Alsdann wird sie im Schlaf alles erzählen, was sie getan hat. Ein Amselherz unter dem Kopf einer schlafenden Person gelegt, soll ebenfalls bewirken, dass sie alles erzählt, was sie tagsüber tat.
Okay, ist ja sehr martialisch. Sagst du uns
bitte
noch,
nicht nachmachen.
Sagst du uns noch, wann dieser Herr Magnus gewirkt hat?
Also das war von 1755, ja. Aber es gibt hier diverse Quellen, auch aus eben Frankreich, Thüringen, dem Simmental. Ja,
spannend.
Als ich dann erstmal so angefangen habe, bei der Amsel zu lesen, gab es noch weitere schöne Dinge. Wenn ihr möchtet, lese ich weiter vor.
Ja, gerne.
Achso, kurzer Hintergrund dazu. Es gibt nämlich auch eine Begründung, woher dieser Glauben kommen könnte, weil die Amsel so schwarz ist und ein bisschen an einen Beichtvater erinnert. Daher.
Aber dann darf man auch nur die Federn vom Männchen nutzen.
Ja, stimmt.
Ah, okay.
Was richtig schwarz ist, ja. Steht jetzt hier nicht, aber ja, also
ja.
So macht ihr es richtig. Nehmt ein Männchen. Gott. Okay, weiter geht's mit den Amseln. Amseln bargen einst magische Kräfte in sich. Damit die Weiber nackt aus dem Bad laufen, sollte man nach einem handschriftlichen Arzneibuch nur Amsel-Eier und Quecksilber in die Badestube legen.
Quecksilber hat man immer zur Hand natürlich.
Kommt dieser.
Wahnsinn.
Oh Gott. Ja. Ist schon, gibt auch sowas wie, ist eine Amsel im Hause, bleibt dieser vor Blitzschaden,
vor Blitzschäden bewahrt. Das hat man bei verschiedenen Vogelarten, glaube ich, ne?
Ja, generell dieses Frühwarnsystem, da ist ja auch tatsächlich Hintergrund hinter, ne? So ein Bergwerken und so, das in Minen macht es schon Sinn. Ja, sehr schöne Weisheiten.
Ja.
Also, wenn die Weiber nackt aus dem Bad.
Absolut.
Gott. Ach, schön. Das waren vielleicht mal so ein paar kleine Singvögel. Ich hätte Lust, zu den Rabenvögeln
zu
kommen.
Oh
ja. Ja. Die,
okay.
Ich warte schon die ganze Zeit.
Okay, ich starte schon mit den Füßen.
Also da gibt es ganz viel. Ja. Hannah, möchtest du starten?
Ja, vor allem sehr wichtig, also in ganz vielen Mythologien natürlich verankert. Vor allem natürlich auch in der nordischen Mythologie.
Ja, ja, so keltisch, germanisch.
Genau. Und zwar bei der nordischen Mythologie gab es zwei Raben, nämlich Hugin und Munin. Keine Ahnung, ob ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe.
Gedanke und Erinnerung.
Genau, Gedanke und Erinnerung. Und das waren die Vögel Odins.
So heißt überall, also Gedanke, Erinnerung. Warum wirft er jetzt diese Wörter so random ins Mikro? Das waren quasi die Übersetzungen dieser beiden Namen, Hugin und Munin.
Genau. Und man sagt, dass die halt tagsüber immer so in der Welt rumgeflogen sind und dann eben Odin alles erzählt haben, was sie so erfahren haben. Und dadurch haben die dann auch eben dieses große Wissen von Odin gestärkt, weil Odin ja auch als ja, sehr weise galt. Und das hatte halt diesen zwei Rabenvögeln zu verdanken.
Ja, danke an Hugin und Munin.
Genau.
Wenn wir gerade bei germanischen Sachen sind, mein Lieblingsnordischer Mythos, der hat allerdings zwei Beine mehr und Fell. Kennt ihr die Kuh Autumla?
Nee, noch nicht gehört. Autumla?
Autumla. Und zwar hat die aus ihrem Euter flossen, ich zitiere, 4 fette Ströme fetter Milch in alle Himmelsrichtungen und damit ernährte sie den Riesen Ymir. Riese Ymir war sozusagen Adam und Eva als eine Person, also das war ein gebärfreudiger Zwitter, der dann auch mehrere Stammväter gebar und als hätte sie damit nicht schon genug geleistet. Die Kuh Autumla hat sie auch noch den Stammvater aller Götter, den Buri, aus dem Eis geleckt. Danke, Autumna. Oder aus einem salzigen Stein geleckt, je nach Quelle.
Ja, okay.
Aber sie hätte doch drauf pinkeln können, weil das wäre wärmer gewesen.
Und schneller wahrscheinlich, genau.
Vielleicht schon. Aber sie dachte ja auch an ihre Mineral- und Wasserzufuhr.
Ah ja, natürlich.
Klar.
Ey, verrückt.
Aus meiner Geburtsstadt in der Oberlausitz gibt es auch die Sage Krabbert. Kennt ihr die?
Ja, natürlich.
Schon mal gehört.
Mussten wir in der Schule lesen.
Ja? Ja, okay. Ja, wir auch.
Aber war cool. Und dann gab es ja auch den Film, glaube ich.
Ja.
Aber es war eigentlich ein unheimliches Buch. Also, total. Dass wir das so als, keine Ahnung, gefühlt, ich weiß nicht, wie alt wir damals waren, aber es war relativ früh, dass wir das Buch gelesen haben. Und in dem Alter des Lesens schon
worum so geht's
ein kleines
da?
Trauma.
Das ist eine sorbische Sage, also aus der Oberlausitz in Sachsen. Und mittlerweile eben auch als Buch und Film bekannt. Der Krabbert, das war ein armer Waisenjunge, der wird Lehrling in einer Mühle. Und diese entpuppt sich als Schule der schwarzen Magie. Und sein Meister, der oft so als Personifikation des Teufels auch so ein bisschen dargestellt wird, lehrt diese schwarze Magie. Und Krabbert kann sich aber durch Liebe und durch freien Willen aus dieser Dunkelheit befreien. Und was das Ganze mit Rabenvögeln zu tun hat, gerade der Meister, das wird ganz oft so symbolisiert mit einem schwarzen Raben, in die sie sich verwandeln können. Auch die Lehrlinge können das dann irgendwann und sind dann so schwarze Raben und am Ende, nee, ich will jetzt auch nicht spoilern, wenn ihr den Film noch nicht kennt. Raben spielen auf jeden Fall eine Rolle. Und wieder mal in diesem mystischen, etwas dunklen Zusammenhang.
Voll, ich glaube, dass sowieso auch Raben, so wie auch Eulen, teilweise als Totenvögel auch eben gesehen worden sind.
Total, in der Weisheitenfolge haben wir, glaube ich, auch erzählt mit den Rufen
die
von
Vögeln, ne?
Genau, und mit den Rufen von Steinkauz oder Waldkauzweibchen, die sich was sich so anhört wie so ein Commit in den Tod. Mhm. Ja. Wenn wir gerade bei Rahmenvögeln sind, die Elster, da heißt natürlich der Mythos schlechthin die glänzenden Sachen. Und dazu würde ich ein Kapitel aus meinem Buch diesmal vorlesen, aus dem Nabu-Vogelbuch, zu diesem Glanzkram. Und dieses Kapitel heißt Glanzkram. Glänzender Irrtum. Ich zitiere einen jungen Mann. Glänzender Irrtum. Elstern sind neugierig, bauen gelegentlich glänzende Drähte in ihre Nester ein oder stehlen ein Feuerzeug. Die besondere Präferenz für Glitzernis ist jedoch ein Märchen. Es gibt da auch eine Studie zu, die haben tendenziell eher Angst vor diesen glitzernden Dingen. Mhm. Aber sie sind eben sehr neugierig, deswegen kommt es schon mal vor. Und dann war dieser Mythos sehr schnell geboren. Witzig finde ich an der Stelle, oder schade eigentlich auch, dass früher das Steuerprogramm in Deutschland, das nennt sich Elster, wo man seine Steuererklärungen so macht, die hatten früher eine Elster als Logo, was halt sehr cool war, weil, ne, fand ich witzig mittlerweile, aber nicht mehr. Und in England gilt Elster, da gibt es sogar ein eigenes Sprichwort für die Elster, und zwar als Omen für Pech oder als Zeichen, wenn man zwei sieht, der Freude. Dieser Spruch, one for sorrow, two for joy, kommt von der Elster. Das war synchron.
Wir sind schon geübt hier. Ich habe auch noch eine Geschichte. Und da geht's auf hohe See.
Okay, schön.
Und zwar hat mal ein Seemann ein Albatros getötet. Und ja, das hat anscheinend sehr großes Unglück gebracht. Und dann ist halt das ganze Schiff untergegangen. Und dieser Seemann musste dann aber als Geist immer diesen toten Albatros um sich tragen und ist dann so als Geist zwischen den Welten gewandelt, um immer an dieses Unglück erinnert zu werden. Und deswegen steht auch dieser Mythos, dass man immer auf hoher See auf gar keinen Fall einen Albatros töten darf, weil dann gibt es Unglück über das ganze Schiff.
Weil die Idee kommt einem ja als Seemann oder Seefrau häufiger.
Ja, wenn man Hunger hat und vielleicht die Vorräte ausgegangen sind. Ne?
Die Rache von Moby Duck. Schöne Geschichte.
Schön.
Ich würde sagen, damit sind wir schon bei einer guten Zeit und ich sehe hier an unseren Gesichtern,
ja,
da ist noch eine Menge eigentlich auf Lager.
Ja, ja. Also du musst nochmal wieder kommen, immer und das immer wieder.
Das ist klar.
Jetzt schon wieder, Mensch, ich dachte, jetzt komme ich das letzte Mal. Schön. Würde uns natürlich riesig freuen, Hanna, wenn wir dazu noch mehr erzählen können. Ich habe ja vorhin schon gesagt, da gibt es so viele Dinge. Das ist so lustig teilweise auch. Was da erzählt wird. Und wir hoffen natürlich, euch hat es ein bisschen Freude gemacht hier an der Stelle. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Nabu-Gezwitscher.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, an dieser Stelle möchten wir uns bedanken an über 60 Leute, die bei unserem ersten Reingezwitschert-Webinar dabei waren. Vielen, vielen Dank. Es hat uns große Freude gemacht, euch mal kennenzulernen, mehr oder weniger persönlich. Ich hatte viel Freude und ich hoffe, ihr auch beim Emoji-Quiz, bei euren Wünschen auch, was ihr euch für den Podcast wünscht oder was ihr da für uns als Feedback hattet. Das war sehr cool. Und für uns war das auch vorgestern. Wir nehmen ja immer ein bisschen zeitversetzt auf. Also bei uns ist das noch ganz frisch in den Köpfen und Herzen. Also da würde ich sagen, bis zum nächsten Webinar. Dann laden wir wieder ein.
Genau. Und es stehen ja die fröhlichen Reihertage vor der Tür. Haha. Der musste sein an der Stelle. Und ja, das kommt natürlich auch ein bisschen mit der Verantwortung mit, dass man auch an die Natur denkt. Ihr wisst das vielleicht. Konsum spielt ja auch eine gewisse Rolle. Verpackungen und so weiter. Und deswegen hat der NABU auch ein paar Tipps für euch, was ihr zu Weihnachten nachhaltig machen könnt. Zum Beispiel nachhaltige Geschenkideen oder Verpackungen. Tipps für den Weihnachtsbaumkauf, auch ganz wichtig. Oder ein DIY für zum Beispiel einen Weihnachtsbaum basteln zu Hause.
Das heißt, do it yourself.
Genau. Und natürlich geht es auch um Mitgliedschaften. Ihr könnt zum Beispiel NABU-Mitgliedschaften verschenken oder auch Patenschaften, wo es um Flächenkäufe geht für die Natur, für uns. Oder auch in den NABU-Shop gehen. Also ihr habt ganz viele Sachen, Futtersysteme und so weiter. Wenn ihr euch da informieren wollt, dann schaut vorbei bei nabu.de/Weihnachten.
Und wer abtauchen möchte in dieses Nerd-Dasein der Vogelkunde, den oder ihr oder euch oder allen, die hier zuhören, kann ich nur empfehlen. Guckt mal beim DDR Adventskalender rein. Das ist der Deutsche Dachverband der Avifaunisten. Darüber haben wir auch schon häufiger mal was berichtet. Und die haben so einen Rätsel-Adventskalender, wo man dann, da sieht man dann irgendwie Verbreitungskarten oder Sprüche oder irgendwas und muss dann erraten, um was für ein Vogel es geht. Ist manchmal ziemlich nerdy, aber es gibt auch Tipps, also die helfen. Guckt da also ruhig mal rein, probiert euch aus.
Vielleicht sind auch Mythen dabei, die ihr jetzt kennt.
Schon. Und es gibt auch was zu gewinnen. Also wir lieben's. Schaut vorbei unter ddr-web.de /Adventskalender.
Und damit, last but not least, der Vogel des Tages.
Du bist wie meine damalige Englischlehrerin, die hat das auch immer so gesagt.
Ja, ja. Es ist
ich
wahr.
Mag den gar, ich werde heute nichts sagen, weil jedes Mal blamier ich mich wirklich aufs Bodenloseste.
Ich werde dich auch nicht mehr fragen.
Ja, diesen, wirklich.
Was ist das für ein Vogel?
Nein, ich bin guter Dinge, dass du das.
Ja,
dass
jetzt
du das
ist noch
errätst.
Schlimmer.
Wir spielen ihn mal ab und ihr könnt alle gerne mitraten.
Guck mich nicht so an, das kann ich jetzt
also,
sagen.
Wir machen das nochmal. So, wem das nicht reicht, über diesen Vogel haben wir auch mal einen KI-Song geschrieben. Den will ich an dieser Stelle einfach nochmal abspielen. Da gibt es nämlich auch ein paar weitere Hinweise zu diesem Vogel. Und ihr dürft euch jetzt hier entscheiden, wollt ihr lieber eine Deutschrap-Version dieses KI-Songs oder lieber eine Retro-Schlager-Version?
Oh, nicht Schlager, alles außer Schlager.
Also es ist nicht so richtig Schlager. Aber okay, also lieber Deutschrap?
Dann machen wir Deutschrap.
Natürlich.
Okay.
Sie piepst ganz hoch, ein winziges Hallo. Mit Flausch im Gesicht und nem Schweif wie ein Babbo. Ob hängend am Zweig oder wild im Verband. Sie chillt mit der Crew auf Krabbeltierhand. Zu niedlich zum Ernst nehmen, cooler Augenauftrag. Wie Zucker mit Flügeln, doch Turbo im Anschlag. Anschlag, Anschlag, Anschlag. Gu, 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 im Anschlag. Anschlag.
Ich sehe jetzt so ein schönes CD-Cover vor mir mit so einer Truppe von diesen Vögeln, die passend zur Musik irgendwie reingucken.
Die sind auch gerne an so Meisenknödelchen, ne?
Ja, ja.
Und die gehören aber nicht zu diesen 65 Meisen.
Mhm. So ist es. Das war schon ein paar gute Tipps.
Okay,
und
okay.
Wer im Songtext auch aufgepasst hat mit diesem hohen Piepsen, das habt ihr ja vielleicht auch vorher gehört. Und dieses Rattern dazwischen, dann dieser lange Schwanz.
Also mich erinnern die immer an Cake Pops oder so, ne? An Wattebrosche, an Stiel.
So Eis am Stiel auch irgendwie.
Genau.
Oder so ungefähr so Kaffeelöffel, diese langen Kaffeelöffel vom Körperstatur.
Das ist einfach eine Flauschkugel mit Schwanz.
Ja.
Und auch ganz süß, da lese ich jetzt nochmal was vor. Und ich glaube, dann wird auch sehr klar, was es für ein Vogel ist, weil ich das meistens nicht hinkriege, den Vogelnamen dabei nicht vorzulesen.
Und wir denken dann immer, wir haben es noch nicht aufgelöst.
Ja, stimmt. Meisterwerk. Ihre Ovalnester flechten sie kunstvoll aus Moos und Gras. Von außen werden sie, wahrscheinlich zur Tarnung, mit Flechten bestückt. Innen für eine gute Wärmedämmung mit Tierhaaren und Federn ausgepolstert. In einem neu erbauten Nest wurden über 2000 Federn nachgewiesen. Hat ein Pärchen seine Brut aufgegeben, helfen sie nicht selten anderen Eltern bei der Jungenaufzucht.
Und damit, Hanna, darfst du gerne auflösen, weil jetzt weißt du es doch wirklich.
Es ist die Schwanzmeise.
Ja, genau,
so ist es. So ist es.
Ja, einmal was richtig.
Die kleine, süße Schwanzmeise. Und dazu vielleicht ein kleiner Beobachtungstipp. Im Winter sind die eigentlich ganz schön zu beobachten. Deswegen haben wir die Vogelart auch rausgenommen. Außerdem dachten wir, irgendwas mit Meise, wenn Hanna kommt, freut sie bestimmt. Und gerade im Winter kann man die gut sehen, wie sie so, wenn ihr diesen Ruf hört mit diesen Piepsen und diesem Schnalzen, dann guckt man in die Bäume oder bei euch ins Futterhaus, da kommen die auch gerne vorbei. Und es gibt manche, die haben einen weißen Kopf, das ist dann die Unterart Caudatus. Wobei auch oft welche mit so einem weißen Kopf ein bisschen dunkel, dann sind das so Mischlinge. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und für euch beiden vielleicht noch, wusstet ihr, wir haben ja schon gesagt, keine echte Meise. Es gibt insgesamt 15 Schwanzmeisenarten und es wird immer süßer. Kennt ihr das Purpurhähnchen?
Nee.
Okay, für alle bitte jetzt einmal ans Handy gucken. Es sei denn natürlich, ihr hört den Podcast, während ihr irgendein
wenn die Auto fährt.
Auto, Bus, Flugzeug fliegt, keine Ahnung. Also während ihr im Steuer sitzt, guckt bitte mal nach, wie das Purpurhähnchen aussieht. Das gehört nämlich auch zu den Schwanzmeisen und euch beiden zeige ich mal das Bild.
Ah, das habe ich schon mal gesehen. Das ist
süß.
So süß.
Das kennt man aber auch
gleich. Also eine asiatische Art.
Ah, okay.
Oder die Schwarzkehlschwanzmeise auch. Wirklich zuckersüß.
Aber ich habe noch einen Mini-Beobachtungstipp zur Schwanzmeise.
Ja.
Die fallen ja meistens im Winter bei Vogelhäusern ein, wie wirklich so wie die
Gangs.
Wie eine Gang, das stimmt, genau. Und sind super verfressen. Und zumindest bei mir, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, die kommen eigentlich immer zu denselben Zeiten. Das heißt, wenn einmal so ein Vogeltrupp gekommen ist, könnte man die nächsten Tage das ungefähr so zur selben groben Uhrzeit mal beobachten, weil die haben schon so, ich glaube, die grasen einfach so alle Vogelhäuschen ab und haben dann so ein richtiges System und kann man die Uhr danach stellen manchmal.
Cool, also haltet die Augen offen und die Ohren vor allem, weil meistens hört man sie zuerst und dann guckt man in die Büsche und dann sind da so kleine flinke Trupps unterwegs und dann wisst ihr, es war die Schwanzmeise.
Damit
oder ist.
Hören wir sie noch einmal. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut doch vorbei bei Social Media, beim NABU-Bundesverbands-Account und auch gerne bei Hanna Asil. Und damit schon mal, Hanna, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du sogar in Person aus Österreich da warst.
Ja.
Hat uns riesig gefreut.
Ja, es hat echt Spaß gemacht und es war super spannend. Also ganz viele neue Sachen habe ich gelernt über Mythologie. Und also ich will nicht wissen, was da noch alles draußen in der Mythologiewelt so schlummert. Aber ja, dazu später mehr vielleicht.
Abonniert unseren Podcast, empfehlt uns gerne weiter, lasst uns eine Bewertung da oder schreibt uns
an vogelpodcast@nabu.de mit Anregungen und Kritik. Wir freuen uns über alle Mails und wir hoffen, dass ihr in 2 Wochen wieder reinhört, wenn es heißt reingezwitschert.
Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Bis
sehr, sehr
bald.
Gern, Hanna.
Sehr gerne.
Bis ganz bald.
Tschüss. Tschüss. Macht's gut, alle ihr. Küsschen.
Tschüssi.
Jetzt leg auf.
Nee, du.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Thank you.